Ja, ich möchte heute mit euch eine Geschichte zusammen anschauen. Die wird im Alten Testament erzählt, im 4. Buch Mose, aus dem Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Das ist eine sehr alte Geschichte. Sie wurde schon vor über 2500 Jahren aufgeschrieben und sie deutet ein Ereignis, das noch mehrere Jahrhunderte vorher mündlich weitererzählt wurde. Und zwar geht es um das zentrale Ereignis in der Geschichte des Volkes Israel, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten unter dem Anführer Mose. Wir wissen, dass diese Befreiung höchst schwierig und kompliziert war, aber endlich doch zu einem guten Ziel führte. Das ganze Volk Israel mit Frauen, Kindern, Männern, mit ihren Viehherden, mit ihren Zelten, mit allem, was dazugehört, ist auf dem Weg in ein neues Siedlungsgebiet, in das versprochene Land. Auch diese Reise ist nicht einfach. Sie zieht sich über Jahre durch die Wüste, durch feindliches Gebiet und manche fragen sich, ob sie überhaupt irgendwann ankommen werden. Und genau hier steigt die Geschichte ein. Ich lese ab Vers 4. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeeres, um das Land Edom zu umgehen. Jetzt müssen wir uns das so vorstellen. Das ganze Volk hat eine Rast gemacht am Berg Horeb. Das war sozusagen ihr letzter Lagerplatz. Und jetzt geht es weiter Richtung verheißenes Land. Aber erstaunlicherweise müssen sie wieder ein Stück zurück nach Süden gehen, dahin, wo sie gerade hergekommen sind, in Richtung des Schilfmeers, weil das Volk der Edomiter ihnen nicht gestattet hat, durch ihr Gebiet zu ziehen und deswegen mussten sie einen großen Umweg machen. Jetzt muss man sich das vorstellen. Jeder Kilometer mit einer solchen Anzahl von Menschen, also wir müssen uns ungefähr 40.000 Leute vorstellen, was ist das für eine Riesenanstrengung? Und jetzt sollen sie also diesen mühsamen Weg, den sie gerade zurückgelegt haben, wieder ein Stück zurückgehen. Was für eine Zumutung. Doch unterwegs wurde das Volk verdrossen und es lehnte sich gegen Gott und Mose auf. Und sie klagten Gott und Mose an, warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum Hals heraus. Tja, sie haben keinen Bock mehr. Ohne genug Wasser für die Menschen und für das Vieh, ohne Weidegrund, um ihre Tiere da weiden zu lassen, ohne ordentliches Brot und immer nur diese eintönige Nahrung. Ein erbärmliches Nomadenleben. Ich kann mir das vorstellen, was das für eine Stimmung war, dass die Leute anfingen zu revoltieren und sich gegen Gott und Mose aufzulehnen. Vers 6. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Auch das noch. Schlangen schlängeln sich durch das Lager und sie beißen die Leute. Kinder, Frauen, Männer werden gebissen, viele sterben, Panik bricht aus. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen, wir haben uns schuldig gemacht, es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Nun ist es in der Nähe des Schilfmeeres keineswegs ungewöhnlich, dass da auf Giftschlangen zu treffen, denn da leben verschiedene Vipern- und Natternarten. Die Leute sehen es allerdings nicht als Zufall an, dass diese Schlangen dort auftauchen. Sie fühlen sich schuldig und sie stellen einen Zusammenhang her zwischen diesen Schlangen und ihrem Unmut, ihrer Revolte und das, was jetzt passiert, dass Gott ihnen Schlangen geschickt hat. So verstehen sie das. Gott hat ihnen Schlangen geschickt, um sie zu bestrafen. Daher kann auch nur Gott selbst sie von den Schlangen wieder befreien. Und sie bestürmen Mose. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Was konkret erwarten Sie? Natürlich, dass Gott jetzt eingreift. Mose bittet und Gott greift sofort ein und er lässt die Schlangen verschwinden oder eingehen. Auf jeden Fall stoppt er das Beißen. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm: Mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Also das finde ich jetzt interessant. Gott stoppt das Schlangenbeißen nicht. Also Gott lässt die Schlangen nicht verschwinden und er lässt sie auch nicht eingehen. Die Schlangen beißen weiterhin. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet. Mose macht sich also an die Arbeit und er formt Metall, Bronze zu einer Schlange. Er betätigt sich also als Künstler und der Blick auf dieses Stück Kunsthandwerk rettet die Menschen vor dem Tod. Wie kann das sein? Was hat das zu bedeuten? An dieser Stelle habe ich mir mal Gedanken über die Schlangen gemacht. Schlangen. Wieso erzählt die Geschichte gerade von Schlangen? Und nicht zum Beispiel von anderen gefährlichen Tieren, die ja auch in dieser Gegend vorkommen. Zum Beispiel Skorpione. Die sind auch sehr gefährlich. Die beißen, also beziehungsweise stechen. Und es gibt auch noch große Tiere. Löwen, Hyänen. Aber hier, der Text spricht von Schlangen. Was verbinden wir hier heute mit Schlangen? Schlangen sind ambivalent. Einerseits faszinierend, so faszinierend, dass manche Leute sich sogar Schlangen im Terrarium halten. Aber die meisten Leute mögen Schlangen überhaupt nicht. Schlangen sind unheimlich, lautlos schlängeln sie sich dahin, sie sind eklig, sie sind gefährlich. Und Schlangenphobien, also massive Ängste vor Schlangen, sind in fast allen Kulturen verbreitet. Seit der Geschichte im Paradies, die wir auch Sündenfall nennen, ist die Schlange im Judentum und im Christentum sowieso negativ besetzt. Die Schlange ist eine Verführerin. Sie flüstert der Eva im Paradies Dinge ein, anmaßende, egozentrische Ideen und Zweifel. Sollte Gott gesagt haben? An diesem Punkt möchte ich einhaken. Wir können die Schlange als ein Symbol für unsere Gedanken sehen, negative Gedanken, die sich durchs Hirn schlängeln und winden, vorwurfsvolle Gedanken, unversöhnliche Gedanken, neidische, eifersüchtige Gedanken. Wer kennt das nicht? Die meisten Schlangen bewegen sich lautlos. Und genau diese Lautlosigkeit ist es, die so gefährlich ist. Immer wieder hört man von Schlangen, die sich irgendwo unbemerkt in Häuser eingeschlichen haben und haben sich da in irgendeiner Ecke eingenistet. Und genau so kann es bei den Gedanken sein. Das haben die Gedanken auch an sich. Da nisten sich Gedanken ein in unserem Kopf irgendwo und verbreiten ihr gefährliches Gift in unserem Bewusstsein. Depressive Gedanken. Habgierige Gedanken. Früher war alles besser Gedanken. Und wer kennt sie nicht, diese Gedankenschleifen? Ein Gedanke zieht den anderen Gedanken nach sich. Negative Gedanken, die ihr Eigenleben entwickeln, die sich durch den Kopf schlängeln und immer wiederkehren. Und wir sind machtlos. Solche Gedanken nehmen uns den Mut, sie ziehen uns runter. Und wir können nichts dagegen tun. Wir senken den Blick aus Mutlosigkeit oder Schamgefühl, nach unten auf den Boden, da, wo die Schlangen leben. In unserer Geschichte liegt die Lösung im Blick nach oben. Gucken wir uns das mal genauer an. Genau das Problem, die Giftschlange, wird von Mose in Metall geformt und hoch oben sichtbar auf einem Stab befestigt. Diese Metallschlange ist ungefährlich. Sie kann jetzt nicht mehr beißen. Ich übertrage. Wenn wir einen destruktiven Gedanken aus unserem Unbewussten hochholen, ihn quasi sichtbar auf einen Stab hängen und ihn anschauen, dann verliert er sein Gift. Das ist das Geheimnis. Das ist die Rettung. Das ist die Botschaft. Wie können solche giftigen Gedanken konkret aussehen? Da ist zum Beispiel der Gedanke, ich bin nicht gut genug. Ich bin unzulänglich, unzureichend. Ich bin zu dumm dafür. Das schaffe ich nie. Oder ein eifersüchtiger Gedanke. Er oder sie liebt mich nicht. Er oder sie muss ganz und nur für mich da sein. Neidische Gedanken, vergleichende Gedanken. Warum geht es Person X besser als mir? Oder Groll. Groll, der sich deutlich macht in unversöhnlichen Gedanken, bitteren Gedanken. Was also ist zu tun? So wie du einen solchen Gedanken bei dir identifizierst, bringst du ihn ans Licht. Das heißt, du hängst ihn sozusagen an den Stab, machst ihn sichtbar, erstmal für dich selbst sichtbar, erkennbar. Du schaust in Richtung Himmel. Gott kennt unsere Gedanken sowieso. Für ihn ist auch der schlimmste Gedanke keine Überraschung. Aber du schaust jetzt im Licht Gottes diesen Gedanken an und er fängt schon an, sein Gift zu verlieren. Im Neuen Testament greift Johannes das Bild von der Schlange auf und legt es durch Jesu Worte so aus. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Es ist Jesus, der hier mit der Schlange, die Leben gibt, verglichen wird. Jesus, den wir uns am Kreuz ansehen können, so wie wir das an Karfreitag gemacht haben. Er spricht uns die Vergebung zu für alle destruktiven Gedanken, die uns quälen. Wenn Jesus einem Verbrecher am Kreuz neben sich vergeben hat, dann kann auch uns der Blick in sein liebendes Gesicht von allen Schuldgefühlen befreien. Die giftigen Gedanken, die uns beißen und quälen, verlieren ihre Macht über uns, so wie auch die imitierte Schlange aus Metall in der Geschichte eine entmachtete Schlange ist. Wenn wir nach oben zu Jesus ans Kreuz blicken, wird auch klar, Jesus selbst hat ebenfalls den Kampf mit der Schlange im Kopf gehabt. In seiner größten Not war er ausgeliefert an alle Ängste, die ein Mensch in Todesgefahr hat. Aber, Papa, warum hast du mich verlassen? Das schrie er am Kreuz. Aber Gott hatte ihn nicht verlassen. Jesus versteht unser Ringen mit den Schlangen im Kopf. Und es gibt Befreiung und Rettung. Das zeigt diese Geschichte. Vers 9. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet. Die Schlange auf dem Stab offenbart eine neue Seite der Schlange. Nicht mehr die beißende, sondern die heilende Seite. Tatsächlich hat das Symbol Schlange von alters her zwei Gesichter, das Gefährliche und das Heilende. Schlangen häuten sich alle 2 bis 3 Monate im Schnitt, weil ihre Hautschicht nicht mitwächst. Die Schlange wächst, aber ihre Haut wächst nicht mit und sie lassen dann ihre alte Haut zurück. So galten die Schlangen im alten Griechenland als heilige Wesen. Die Griechen verehrten die Schlangen, weil sie deren Häutung beobachteten und dachten, die Schlange könne sich unendlich oft häuten und erneuern und sei dadurch unsterblich. Und diese andauernde Verjüngung führten sie darauf zurück, dass die Schlange Heilkräfte hat. Und das ist auch der Ursprung des Aesculapstabs, der heute noch das Symbol für die Medizin ist und auch auf vielen Apothekenschildern zu sehen ist. Können wir uns den mal anschauen, den Aesculap? Das ist das Symbol. Das ist genau dieser Geschichte aus dem Alten Testament entnommen und zeigt die heilende Wirkung der Schlange. Also die Schlange streift regelmäßig altes, Unbrauchbares ab. Alte, zu klein gewordene Haut. Die tote Hülle bleibt zurück. Aus der alten Haut schlüpft ein neues, frisches Wesen. Die Schlange zeigt uns, dass Befreiung möglich ist, dass echte, tiefgreifende Verwandlung unseres Denkens, aber auch unserer Person, unserer Persönlichkeit möglich ist. Kommt uns das bekannt vor? Wir kommen von Ostern her. Letzten Sonntag haben wir Ostersonntag gefeiert. Die Auferstehung. Auch die Schlange ist ein Symbol der Auferstehung. Das Alte wird zurückgelassen, die neue Existenz zeigt sich, indem das Alte abgestreift wird. Nicht nur einmal, immer wieder, bei der Schlange alle 2 bis 3 Monate. Hier wird auch klar, warum Johannes die Parallele zu Jesus zieht. Jesus ging durch den Tod zur Auferstehung, zu einem neuen Leben, und wir tun das auch. Lasst uns die alten, destruktiven Gedanken identifizieren und ans Kreuz bringen. Das kann man im persönlichen Gespräch mit Gott machen, in einem Brief, den man an Gott schreibt. Oder es kann auch hilfreich sein, das in einer Beichte zu tun. Da wird wirklich alles vor die Augen und Ohren eines Mitmenschen, eines Zeugen gebracht. Alles wird ans Licht gehoben, zu Jesus gebracht und angeschaut. So wird der erste Schritt zur Entmachtung der negativen Gedanken getan. Wenn wir uns auf diese Weise immer wieder häuten und Altes zurücklassen, dann werden wir die heilende, die verwandelnde Kraft Gottes, die in der Schlange auf dem Stab sichtbar wird, an uns selbst erfahren. So sei es. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir die Gedanken nochmal in uns nachklingen lassen können, nochmal nachspüren, was hat mich angesprochen. Und die Stille möchte ich dann mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, du kennst uns, du kennst mich und du weißt, wie es oft in unserem Kopf, in unserem Denken aussieht. Und wir wissen auch, welche Schlangen sich da manchmal durchschlängeln und ihr Gift verspritzen. Und das ist natürlich, es ist normal und es ist menschlich. Und du verurteilst uns nicht dafür, Gott, sondern möchtest uns befreien und uns zusagen, blick zu mir, bring alles zu mir, raus aus dir, mach es sichtbar. Und danke, dass du das Gift, was sich breit macht, dass du das einfach neutralisierst, dass du uns heilst. Und so wie die Schlange immer wieder neu ihre alte Haut zurücklässt, so können auch wir immer wieder bei dir Erneuerung finden. Du erneuerst unser Denken, du wandelst uns im Laufe unseres Lebens immer wieder, immer mehr. Das hört niemals auf. Danke, dass du uns in diesem Prozess der Wandlung und Heilung begleitest, dass du diesen Prozess lenkst, dass du ihn in uns anstößt und dass du ihn weiterführst. Und danke, dass wir in dir so sicher und geborgen sind. Amen.